Es ist Montag, der 26. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und ich, was soll ich sagen, wenn Olli Schulz nicht mehr da ist, dann muss ich halt gucken, wer da jetzt noch, also bei mir in der Wohnung halt. Es ist ja im Grunde genommen auch intellektuell, emotional die geistige Entsprechung von Olli Schulz in diesem...
I wish.
Ja. Herzlich willkommen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, es gibt etwas zu feiern. Ernst August von Hannover wird 70 Jahre alt.
Der Prügelprinz.
Der Prügelprinz.
Ist er der Prügelprinz?
Ja, sicher ist er der Prügelprinz. Stimmt. Er ist aber auch der Pinkelprinz.
Der Pinkelprinz, genau.
Er ist der Prügel und der Pinkelprinz.
Hannover 96, war 96?
2000, Expo 2000. Da hat Ernst August von Hannover hat an den türkischen Pavillon gepinkelt. Ja, und das ist insofern eine interessante Pointe, als heute ebenfalls... Präsident Recep Tayyip Erdogan wird ebenfalls 70 Jahre alt heute. Beide werden 70 Jahre alt.
Zur Feier des Tages sollte der Prinz Erdogan anpinkeln. Was hältst du davon?
Das wäre wunderbar. Es gibt Präsidenten, die sich gerne anpinkeln lassen. Das kommt allerdings später im Bereich Trump. Es ist ja übrigens nicht so, dass Prinz Ernst August von Hannover Erdogan an dem Pavillon gepinkelt hat damals, denn 2000 war ein gewisser Ahmet Necdet Sezer war Präsident der Türkei, als das Ganze von... Man denkt ja immer, man hat immer das Gefühl,
Erdogan
es war halt einfach
schon immer
schon Erdogan.
Ja,
es war einfach immer schon Erdogan, aber in Zukunft wird das so sein. Also Erdogan wird in 20 Jahren noch Präsident sein.
Sein Gehirn uploaden und einfach da bleiben.
Selbstverständlich wird das passieren. Naja, und ich gehe mal davon aus, also heute wird höchstwahrscheinlich irgendein Team von Brisant oder exklusiv Ernst August von Hannover besuchen und er wird höchstwahrscheinlich, denke ich mal, entweder auf sie schießen oder halt einfach wieder den Knirps ziehen, mit dem er damals die Reporter der hat auch, dann
du
ist er auf dem Paparazzo zugegangen, verschwinden Sie, Schwein! Und hat dann so nach dem geschlagen. Ja.
Aber du hast jetzt auch diese Bilder aus dieser Waldhütte in Erinnerung, gell?
Ja,
weißt
richtig.
Noch, da hatte er diese Psychose
das
und dann wurde
letzte,
er eingeliefert.
Ja. Genau. Ja.
Aber jetzt die Bilder von ihm aktuell mit seiner Freundin, er sieht wirklich gesund und happy aus. Alles Liebe, alles gut.
Das hat mich traurig gemacht.
Die Zeit meldet, Traumschiff, Schauspieler Horst Naumann ist tot. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Ich habe das irgendwie so spontan irgendwo aufgeschnappt und dachte, ach Mensch, das ist ja wirklich schade. Also
ich kenne ihn ja nur aus der Schwarzwaldklinik.
Genau, also der Reihe nach. Man kannte ihn natürlich als Dr. Schröder, als Arzt auf dem Traumschiff, als langjähriger Traumschiffarzt.
Ach, da war der auch Arzt.
Ja, der Horst Naumann war einfach mal in den 80ern und 90ern der TV-Arzt. Weil er war auf dem Traumschiff und er war in der Schwarzwaldklinik.
Meinst du, er hat es irgendwann selbst geglaubt, dass wenn so ein medizinischer Notfall in der Nähe war, er dann hingelaufen ist?
Meinst du, wenn es im Flugzeug hieß, ist ein Arzt an Bord und er zeigt auf, so wie Klaus-Jürgen Wusso, der in der Fußgängerzone Rezepte ausgestellt hat. So. Er war ja, genau, du hast ja erst gesagt, du weißt gar nicht, wer es war. Und dann habe ich dir gesagt, nein, guck mal hier, da hast du das Bild gesehen. Er war Dr. Römer, der Best Buddy von Professor Brinkmann.
Genau, ne? Genau.
Doch. Ja, und er ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Also, man kann jetzt nicht sagen, also viel zu früh. Das finde ich übrigens, die Formulierung finde ich immer toll, wenn es heißt, jemand sei viel zu früh verstorben, so bei Prominenten. Ich vermisse die Formulierung, jemand ist viel zu spät verstorben. Das würde mir mal gut gefallen irgendwie. Der viel
oder
zu spät
Leute,
verstorbene
fragen,
Wladimir Putin. Was?
Oder Leute, die dann fragen, woran ist der gestorben mit 98?
Mit 98, genau. Es gibt jetzt, was ich im Zusammenhang mit dem Traumschiff wirklich damals eine ganz tolle Meldung fand von der Bild-Zeitung, als Horst Naumann mit, ich glaube, er war 85 oder so, sollte er dann nicht mehr Traumschiffarzt sein mit 85, weil man dann vom ZDF entschieden hatte, dass jetzt mal ein anderer den Traumschiffarzt geben muss. Und er wurde dann ersetzt durch den damals, glaube ich, auch schon 64 Jahre alten Nick Wilder, den Schauspieler. Und er, 85, hörte auf, Nick Wilder, 64, Bild-Zeitung titelt am nächsten Tag, Traumschiffarzt muss in Rente. Verdammter Jugendwahn! Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Das ist jetzt nicht Colleen Fernandes-Ulmen?
Das ist absolut
Ulmen
richtig.
Fernandes?
Ja,
wie rum?
Ja. Dr. Delgado. Ich möchte nichts hören von dir jetzt.
Die gute Nachricht des Tages.
die Tagesschau meldeten, dann muss es ja stimmen. Fernzüge selten mehr als eine Stunde zu spät. Teil dieser Headline ist übrigens Erhebung der Deutschen Bahn. Du sagst, ach, vielen Dank.
Ich dachte auch, der Artikel sei aus diesem Bahnmagazin Mobil.
Ja, genau, und meldet das Bahnmobil. Genau. Immer weniger Tote durch Lungenkrebs meldet die Philip Morris University. Also es ist so, die Bahn hat mit Problemen bei der Pünktlichkeit zu kämpfen. Das spüren Reisende auch in ICE und Intercity jeden Tag. Doch wie häufig sind wirklich große Verzögerungen. Und es ist so, deutliche Verspätungen von 60 Minuten oder mehr traten bei 2,4% der Halte auf. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervor. Das Ministerium wiederum bezieht sich auf Angaben der Deutschen Bahn. So.
Du als Bahncard 100.
Ja, genau. Ich habe eine Bahncard 100. Also es ist so, ich sage noch ganz kurz, im vergangenen Jahr wurden danach 64% der Fernverkehrshalte pünktlich erreicht, wie die Bahn bereits mitgeteilt hatte. So. Also,
was bringt dir die Statistik, wenn du das Pech hast?
Ja, das ist richtig, dass du immer in den...
In der Bahn zu sein, die immer verspätet ist. Also ja. Dann bist du einfach...
Also es sei angemerkt, ich bin gestern mit meiner Tochter aus Dortmund zurück nach Hamburg gekommen und um 17.30 Uhr hätten wir da sein sollen. Es wurde dann 19.30 Uhr. Das ist nicht pünktlich. Das muss man sagen. Jetzt muss ich aber der guten Ordnung... halber sagen, ich bin in den zwei Tagen davor dreimal lange Strecken gefahren und die Bahn war dreimal pünktlich. Also Strecke Hamburg-Köln, Köln-Hamburg, Hamburg-Dortmund. Dreimal pünktlich, beim vierten Mal 2 Stunden verspätet. Da muss man sagen, dann sind sie mit diesen, also da sind diese 64% im Schnitt, kommt dann relativ gut hin, muss man sagen.
Die Bahn ist ja gerade auch sehr stets bemüht. Also
ja, stets bemüht.
Stets bemüht.
Bemüht ist Volker Wissing auch. Ne?
An ihrer Pünktlichkeit und ja, diese PR einfach umzudrehen.
Ja.
Aber ich habe auch zu dir gesagt, sie sollen es einfach komplett mit der Strategie versuchen, dass man ihnen allein schon, dass sie auftauchen, egal wie verspätet, dass man ihnen wirklich die Hände küsst, weil es ja wirklich, wenn du dir vorstellst, wie anfällig und fragil es ist, sei
absolut.
Es irgendwelche Leute, die Gleise wegen des Metalls da klauen,
es
einer,
ja der
auf irgendeinem
so
Bahngleis einfach steht, ja, ein Mensch, eine andere Bahn.
Nein, wir hatten es ja, also ich nehme den Ball direkt auf, wir hatten es ja gestern, es war ja genau das, wir fahren halt von Dortmund nach Hamburg und dann hieß es dann irgendwann, ja, Fliegerbombe wird entschärft hinter Münster, also Riesenumweg über Rheine, ja, ich meine, da musst du auch sagen, was willst du denn da machen, ne, das ist halt doof und dann wird es ja völlig absurd, es dauert natürlich ewig lange, bis man an den Altona ankommt, dann standen wir am Hamburger Hauptbahnhof und dann denkst du jetzt, ihr seid schon 1,5 Stunden zu spät, jetzt fahr, Durchsage, ja, wir müssen ja noch warten, wir haben einen medizinischen Notfall. So, also eine Station vom Zielbahnhof, wo du sagst, ja gut, also dann, da bin ich dann aber mit dir ausgestiegen, hab gesagt, jetzt nehmen wir ein Taxi. Also, ja, komm, also.
Aber es ist wie mit dem Autofahren, wo ich mir auch wirklich denke, wie dankbar man sein muss, ich klopfe auf Holz, dass so wenig Unfälle, also dafür, wie anfällig das ist, irgendwie Reifen platzen, Menschen fahren beschissen, so.
Richtig.
Dafür gibt es in Anführungsstrichen echt wenig Tote
vor
im Straßenverkehr.
Vor allem im Zeitalter der Smartphones, ne, nur eins angefügt. Ich bin wirklich überrascht, dass die Zahl der Toten und Verkehrsopfer nicht so signifikant gestiegen ist, seitdem es Smartphones gibt. Denn du hast ja im, vor allen Dingen im innerstädtischen Verkehr, zwei Parteien, die überhaupt nicht mehr Acht geben. Das eine sind die Fußgänger, die einfach nur noch auf ihr Smartphone gucken und einfach niemand mehr sich für eine rote Ampel interessiert. Ja, Fahrradfahrer sind ja noch aufmerksam, müssen sie auch. Und Autofahrer gucken natürlich auch noch aufs Smartphone. Da war es zwei Parteien, die einfach die ganze Zeit nur aufs Handy gucken.
Und jetzt wird's richtig spannend. Wirf mal jetzt Gras into the mix, wenn Leute High-Auto fahren.
Ja, also da kann ich nur vor warnen. Also da ist
Gucken mal, wer da spricht.
Illegal eingewandert? Trump droht Prinz Harry. Das meldet die Bild im Vorwahlkampf. Zerschlägt er viel Porzellan? Ach, sag bloß. Jetzt hat Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ein nächstes Opfer seiner Drohgebärden auserkoren. Das ist nämlich Prinz Harry. Trump drohte am Samstag in Maryland. Ich würde ihn, oder soll ich es wieder mit der Trump, mit der deutschen Trump-Stimme, die dann wieder so klingt wie Schäfer Heinrich? Ich würde ihn nicht in Schutz nehmen. Er hat die Königin verraten. Das ist unverzeihlich. If it was up to me, he would be on his own. Also es ist jetzt auch der neueste Stick von Trump, jetzt immer zu sagen, ihr seid auf euch gestellt. I would encourage everybody to do whatever the hell they want. Also, sagt
aber es
Donald
passt
Trump,
ja nach den Migranten, ist jetzt ja, so ja. ein Migrant.
Ja, das ist ja auch interessant. Also erstmal sagt Donald Trump, also Prinz Harry, ich würde ihn nicht schützen, er ist auf sich allein gestellt. Nach dem, was er mit seiner Oma gemacht hat, mit der Queen, dann hat Trump auch noch behauptet, die Queen und ich waren gut befreundet. Das finde ich das Beste. Einfach, wenn man weiß, wie die Queen auf ihn reagiert hat. Sie ist ja
kein Widerspruch.
Sie hat ja so Mikro-Expressionen immer von sich gegeben. Aber man konnte einfach ihr ansehen, she was disgusted. She was disgusted by Donald Trump. Wir waren gute Freunde. Okay, also was er mit ihr gemacht hat, das verzeiht er. Und dann ist aber interessant, er stellt in Frage, dass er überhaupt sich rechtmäßig in den USA aufhält, denn es geht um das Buch Spare, und da hat ja Prinz Harry zugegeben, illegale Drogen genommen zu haben, also Marihuana, Kokain, Pilze, und die einflussreiche konservative Denkfabrik Heritage Foundation behauptet, dass Harry und Meghan bei ihrem Umzug nach Kalifornien vor 4 Jahren nicht legal in die USA hätten einreisen dürfen, denn man wird dort ja bei dem Visum gefragt, sind sie drogenabhängig oder missbrauchen sie Drogen, haben sie je gegen ein Gesetz verstoßen, das Besitz, Konsum oder Vertrieb von illegalen Drogen betrifft? Da hätten sie natürlich sagen müssen, ja, und dann wäre es schwierig mit dem Visum geworden.
Wie bei jeder Einreise in die USA, wo du auf diesem Zollzettel da auch hast, waren sie kurz vorher auf einer Farm, sind sie Teil einer terroristischen Organisation, wo man natürlich überall ja ankreuzt.
Natürlich, selbstverständlich. Ja, aber diese Heritage Foundation, sind das dieselben, die gesagt haben, Obama ist kein amerikanischer Staatsbürger?
Und Michelle Obama ist ein Mann.
Selbstverständlich.
Mike.
Ist sie?
Big Mike.
Mike?
Ja, ah, ja, das kursiert da gerade auch als Verschwörungstheorie.
Die Schlagzeile des Tages.
Berlinale kündigt Strafanzeige an, israelfeindliche Posts auf Instagram-Kanal der Panorama-Sektion veröffentlicht. Das berichtet der Tagesspiegel. Weiterer Ärger für die Berlinale. Am Sonntag erscheint pro-palästinensische Propaganda auf einem Instagram-Kanal. Sie wirft Israel ethnische Säuberung und Staatsterror vor. Ja, also es hört jetzt ja gar nicht mehr auf. Und jetzt ist es tatsächlich am Sonntagnachmittag aufgetaucht. Wir haben es geschickt gekriegt. Es gibt Posts und Storybeiträge mit palästinensischer Propaganda und israelfeindlichen Inhalten. Jetzt weiß man, im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt ist ja die Bewertung dessen ja sehr unterschiedlich. Manchmal kann man aber relativ deutlich sagen, ja, das ist eindeutig anti-israelisch, das ist antisemitisch, denn die Panorama-Sektion der Berlinale hat auf ihrem Kanal Bilder geteilt und da steht dann einfach Free Palestine from the river to the sea, dann auch der Hashtag Ceasefire Now, Waffenstillstand jetzt, aber gerade from the river to the sea, das ist ja in mehreren Bundesländern, steht es ja unter Strafe mittlerweile, das zu skandieren, auf Plakate zu schreiben oder sicherlich halt eben auch bei Instagram zu posten. Und so Sätze wie Genocide is genocide, we all are complicit, zu Deutsch Völkermord ist Völkermord, wir sind alle mitschuldig. Das ist etwas, da sagt die Berlinale jetzt, naja, diese Panorama-Sektion, das müssen wir jetzt mal überprüfen, wer das denn da gepostet hat. Man kennt das ja, es gibt ja dann immer irgendwelche übereifrigen Social-Media-Redakteure oder Redakteurinnen, die dann in Eigenregie sowas posten. Da sagen wir jetzt mal erstmal im Zweifel für die man weiß es nicht, deswegen stellen sie ja Strafanzeige, um herauszufinden, wer das gepostet hat. Aber das ist ja nicht das Einzige, womit die Berlinale nun wieder einmal massiv in Misskredit geraten ist.
Um fair zu sein, dieser Post wurde innerhalb weniger Minuten gelöscht und die Berlinale hat jetzt offiziell auch gesagt, wir werden Strafanzeige gegen unbekannte Personen stellen.
Genau.
Gut, aber wirklich Claudia Roth, ganz, ganz miese Rolle in dem Ganzen, also erst mit der Documenta in Kassel, jetzt das, da denkt man sich, ja, die ein bisschen geschmunzelt haben, was jetzt dieser Aktionismus von Cialo soll in Berlin, dass sich ja
die Selbstverpflichtung, ne?
Genau, also, dass man sich bekennen soll
zu Israel. Gegen Antisemitismus.
Was ja auch viele in Frage gestellt haben, aber rückblickend denkst du dir, ja, vielleicht ist es wirklich, und sei es noch so symbolisch, vielleicht ist es echt nötig.
Ja, man stellt sich natürlich immer die Frage, inwieweit es da so einen Wesenstest braucht. Manche sprechen von Gesinnungsschnüffelei. Ist halt immer die Frage, ne, inwieweit man solche politischen Überzeugungen abklopfen muss. Aber ja, klar. Also,
und noch
wenn
einmal,
sieht,
Solidarität mit den Zivilisten, mit den unschuldigen Zivilisten in Gaza, absolut berechtigt, und da würde auch nie jemand was sagen. Aber was mich bis heute einfach stört, ist erst einmal das Ausbleiben der Empathie und der wirklichen Solidarität mit den Opfern Israels nach dem 7. Oktober.
Absolut.
Und wenn auch bei Prinz William, der sich ja jetzt neulich auch geäußert hat, das Sterben muss in Gaza jetzt aufhören, da denkst du dir so, sag bitte aber noch einen Satz, dass da noch Geiseln sind, die die Hamas festhält. Also dieses Ausbleiben
ja.
der anderen Seite, das ist wirklich für mich gerade, und noch einmal, ich habe das schon letzte Woche aber gesagt.
Müssen wir kurz nochmal, ganz kurz eben noch darüber sprechen, was auf der Bühne der Berlinale passiert ist, um eben noch zu sagen, warum zum Beispiel auch Kai Wegner, der Bürgermeister von Berlin, von der neuen Festivalleitung Vorkehrungen gegen Israel-Hass fordert. Das müssen wir eben noch anfügen, weil sonst weiß man nicht genau, was jetzt noch der aktuelle Vorfall auf der Berlinale auf der Bühne war. Und da war es halt eben so, dass der Regisseur Ben Russell mit zwei, drei anderen auf der Bühne stand, hatte sich ein Palästinensertuch umgewickelt, um seine lobende Erwähnung der Berlinale-Jury entgegenzunehmen und sagte dann, natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen den Genozid und für einen Waffenstillstand in Solidarität mit all unseren Genossen. So, und dann gab es Applaus, das Publikum jubelt. Und das ist natürlich das, was der Berlinale und der Leitung zuerst um die Ohren geflogen ist. Man stellt sich nur zunächst ja erstmal die Frage, wer sind denn jetzt eigentlich diese Genossen? Also wer soll das denn sein? Und es ist ja völlig in Ordnung, dass man für das Leben steht, ja, und dass man auch für einen Waffenstillstand ist. Da kann man ja für sein, ohne dass man ein Israel-Hasser ist. Da kann man zwar sagen, das ist vielleicht militärtaktisch ein bisschen unterkomplex, aber das ist ja okay. Nur, wie du richtigerweise sagst, wenn man überhaupt gar kein Wort findet zum Thema Hamas oder israelische Geiseln und wenn man dann den Begriff Genozid, also die konzertierte Aktion, die planvolle Aktion, eine kulturelle, eine religiöse, ein Volk auszulöschen, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie seid ihr denn sonst so drauf? Und habt ihr da nicht vielleicht auch einen sehr einseitigen Blick auf das Thema?
Und warum zeigt die Berlinale dann an der Stelle nicht wirklich die selbst gefilmten Taten der Hamas? Auf der Berlinale, es gibt ja diesen Film Bearing Witness to the October 7th Massacre und das wäre dann von mir aus wenigstens ausgeglichener.
Ja, absolut. Und das ist halt eben eines der vielen Probleme und da hat die Berlinale natürlich ein massives Problem. Und dann stellst du halt eben auch wieder fest, wenn man weiß, wie die Sympathien auch bezüglich dessen, was da auf der Bühne geäußert wird, wie die verteilt sind. Es ist dann vielleicht doch manchmal für manche leichter, auf dem roten Teppich bei der Eröffnung zu stehen, so als Schauspielerin und dann sich für Menschenrechte auszusprechen mit Handy hoch und ein paar Tage später sagst du, ja, die kann ich aber bei den Hamas-Geiseln so gar nicht erkennen. Das finde ich dann auch immer spannend.
Und letzte Woche sagte ich eben, dass ich ein Problem habe mit diesen Ausdrücken Genozid. Und,
ja.
und dann sagen alle immer ganz schnell, diese Leute seien geschichtsvergessen. Mhm. Und mein Problem aktuell ist wirklich, dass es eben keine Geschichtsvergessenheit ist, sondern Unkenntnis. Mhm. Dass man es noch nicht einmal in the first place wusste, was die Geschichte ist.
Ja, nein, man nimmt dann so Begrifflichkeiten, die man aufgeschnappt hat, dann gewisse historische Fetzen, die schmeißt man dann alle in so einen Blender und dann verquirlt man das Ganze zu so einer Art Erinnerungssmoothie, den man sich dann so passend einschüttet und sagt, das ist jetzt meine Wirklichkeit. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Ne? Aber nochmal, einen Waffenstillstand, eingedenk dessen, was dort im Nahen Osten passiert, zu fordern, sich zu wünschen, das ist per se noch keine anti-israelische Haltung. Und es ist auch wahr, dass viele Menschen, die sich mit dem Thema befassen, dann einen Satz sagen wie, da muss man auch mal die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen, das ist richtig. Aber man merkt natürlich auch an dieser Äußerung, dass sie selber auch keine Lust haben, in der Öffentlichkeit diese Frage zu beantworten. Man wirft es in den Raum und sagt, da muss man auch bald mal die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen, weil natürlich niemand im öffentlichen Raum Lust hat, sich da festzulegen, weil wir natürlich auch alle nicht wirklich so tief im Thema sind, was verhältnismäßig ist, was nicht. Aber es erscheint unverhältnismäßig. An der Stelle sei noch angefügt, dass es offensichtlich Gespräche über den Geiseldeal schon auf Beamtenebene geben soll. Also man kommt da relativ weit und trotzdem will Netanjahu auch bei einem möglichen Abkommen an der Rafah-Offensive festhalten. Das finde ich auch bemerkenswert. Aber es ist wohl so, dass derzeit darüber verhandelt wird, dass es während einer Feuerpause die Freilassung israelischer Geiseln geben soll. Nicht aller, aber einiger. Und im Gegenzug sollen in Israel inhaftierte Palästinenser freikommen. So, konkrete Details gibt es nicht. Aber auch das finde ich spannend. Und das Ganze soll ja zur Zeit des Ramadan stattfinden.
So, am 10. März beginnt. Und
ja.
Es ist einfach insofern eine gute Nachricht, dass Gesprächskanäle gerade offen sind.
Das gibt's doch gar nicht.
Vorfall im ukrainischen Mykolaiv. Russische Drohne verfolgt Baerbock-Kolonne. Besuch abgebrochen. Das meldet der Spiegel. Annalena Baerbock hat den Besuch eines Wasserwerks in der südukrainischen Stadt Mykolaiv wegen einer russischen Aufklärungsdrohne vorzeitig abbrechen müssen. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Rande der Reise der Grünen-Politikerin mit. Die Delegationsmitglieder waren zuvor aufgefordert, rasch in die gepanzerten Fahrzeuge von Baerbocks Kolonne zurückzukehren. Ja, es ist so, dass diese Drohne eine Aufklärungsdrohne war, eine russische, aber man weiß, wenn eine russische Aufklärungsdrohne in diesem Falle ja, über das Wasserwerk fliegt, dann dauert es nicht mehr allzu lange. Dann gibt es relativ bald einen Luftangriff und dann hieß es so, wir reisen jetzt besser mal mit der Kolonne weiter. Nachdem Annalena Baerbock ja am Samstagabend schon in Odessa in einem Schutzraum war nach einem Luftalarm. Also da kann man nun auch wirklich, vielleicht muss man einfach auch mal sagen, sie macht sich's ja wirklich nicht leicht. Also es gibt ja Leute, die sich darüber aufregen, wenn sie irgendwie schulterfrei auf der Berlinale auftritt. Aber
haben sich darüber Leute aufgeregt?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Das galt dann als unfeministisch.
Wie Merkel in Bayreuth damals.
Ja. Also das ist ja schon wirklich ein harter Job da zu sein. Du hast ja halt einfach eine konkrete Lebensgefährdung. Das nehmen wir einfach alles so hin. Wir sagen, oh, reißen mal dahin, reißen mal dahin. Stell dir einfach mal vor, die deutsche Außenministerin wird bei einem Luftangriff getötet. Was passiert dann?
Hast absolut recht, aber ganz ehrlich, das Vorstellen, worunter die Ukrainer in den letzten 2 Jahren gerade einfach
guter
leiden.
Punkt.
Dieses Gefühl,
ja.
Einfach im nächsten Moment, ja. Du sitzt am Frühstückstisch und dann...
Ja, ja.
Rauscht einfach eine Rakete da ein in dein Wohnhaus und dieses Gefühl der Bedrohung. Ich habe es dir schon mal, als hier Tag der Deutschen Einheit gefeiert wurde letztes Jahr, wie unruhig mich einfach der Sound der Helikopter gemacht haben,
ja.
Weil Scholz in der Stadt war.
Ja.
Und ich habe dir gesagt, stell dir vor, du hast diesen Sound den ganzen langen Tag. Ja. Also dieses unterbewusst Unruhige. Nur du weißt, nee, es ist nicht unterbewusst, es ist absolut bewusst, weil du im nächsten Moment einfach nicht mehr sein kannst. Und
ja.
Da habe ich wirklich den allergrößten Respekt vor. Und es ist schön, dass Baerbock da ist, aber für mich war es auch wirklich so ein Moment, wo ich dachte, warum reist Scholz da nicht jetzt auch mal hin? Also noch einmal diese Frage, die man sich seit 2 Jahren...
Ohne Taurus braucht er da bis auf Weiteres nicht hinzukommen. Also man muss der guten Ordnung halber ja sagen, der Antrag der Ampelfraktion war ja auch weitreichende Waffensysteme und die Ukraine muss vollständig wiederhergestellt sein. Also,
und Deutschland macht im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, Frankreich stinkt gerade richtig ab.
Zweitgrößte Unterstützer im Vergleich, also wenn es um das Bruttosozialprodukt Deutschland oder Bruttoinlandsprodukt geht, dann ist es im Vergleich gar nicht mehr so wahnsinnig toll, aber sie sind die zweitgrößten Unterstützer nach den USA noch. Interessant ist jetzt noch, dass Baerbock eine neue Schreibweise für Kiew verkündet hat. Also das heißt, die Bundesregierung wird Kiew künftig Kiew schreiben, also K-Y-J-I-W statt K-I-E-W. Das hat sie jetzt in Odessa verkündet. Und das ist aber irgendwie ja auch wieder sehr zeitgeistig. Also was die Ukraine braucht, ist der Taurus. Was sie viel dringender brauchen, ist Munition. Was sie bekommen ist, Leute, wir haben zwar keine Waffen und wir haben keine Munition, aber wir schreiben euch anders. Also auch da wieder letzten Endes sich in semantischen Spielereien verlieren, weil man, also klar, es ist ein bisschen polemisch zu sagen, sie haben nichts anderes anzubieten, aber das, was die Ukraine braucht, haben sie nicht dabei und das, was sie ihnen geben können, ist, hey, wir schreiben euch anders,
war
ist
ja,
doch was.
Ohne jetzt wieder auf Merz Lieblingsthema, dem Gendern zu kommen, das war ja immer mein Problem damit, dass ich mir dachte, ich brauche kein In am Ende, um mich inkludiert zu fühlen, sondern sorgt dafür, dass dieser Gender Pay Gap verschwindet.
Ja.
Also de facto politische Sachen, die Frauen gleichberechtigen und eben nicht so ein Symbol-Bullshit.
Weißt du, wer das auch gesagt hat?
Das Kleingedruckte.
Wagenknecht lässt Zusammenarbeit mit der AfD offen, das berichtet NTV. Sarah Wagenknecht schließt gemeinsame Beschlüsse mit der AfD nicht grundsätzlich aus. Alice Weidel vertrete lediglich konservativ-wirtschaftsliberale Position. Eine Brandmauer lehnt die BSW-Vorsitzende ab. Wichtig sei, ob Forderungen, Zitat, richtig oder falsch seien. Auch mit der CDU will sie Gespräche führen. Das ist doch nett. Also es ist klar, Sarah Wagenknecht zieht ihre Linie da, wo, also die braune Linie in dem Falle, wo Höcke ist. Also sie sagt, mit Höcke Söder will sie nichts zu tun haben, der sei ein Rechtsradikaler, damit haben wir nichts zu tun. Aber Alice Weidel vertrete keine rechtsextremen Positionen, sondern konservativ wirtschaftsliberale.
Aber ansonsten also alles, was mich an die Macht bringt.
Das ist richtig. Ja, es ist ja sowieso so ein bisschen so Sarahs Bauchladen. Also da wird ja einfach so alles irgendwie angeboten, was es gibt. So kann ja jeder sich was raussuchen, was so einem gefällt. Politisch, da ist ja für jeden ein bisschen was dabei.
Und, ja, aber ich finde interessant, weil es ja hieß, die Wagenknecht-Partei könnte der AfD Stimmen abluchsen.
Ja.
Und wenn sie sich, weil viele dann denken, vor allem nach dieser Korrektivrecherche, so Nazis will ich dann doch nicht meine Stimme geben. Ja. Und dann wähle ich lieber die Wagenknecht-Partei. Mhm. Und die sagt jetzt aber, wir würden schon mit denen. Und da denke ich mir so, oh no, da macht ihr doch euer Key Selling Point gerade kaputt, indem ihr da doch auch.
Ja, also als Alternative zur Alternative für Deutschland. Ganz
gleiche AfD wählen.
Ja, also das wird natürlich interessant sein, wenn es um Thüringen geht, denn wenn sie sagt, mit dem Rechtsextremisten Höcke wollen wir nichts zu tun haben, ist in Thüringen ja die Tür zu, aber auf Bundesebene ist man dann offensichtlich irgendwie gesprächsfähig und in den anderen Ländern, es gibt ja auch noch Sachsen oder Brandenburg, offensichtlich auch wird spannend. Du hast doch schon...
An der Stelle möchte ich den Podcast von Ronsheimer empfehlen.
Den wollen wir ganz lieb grüßen.
Ganz liebe Grüße. Der hat mit Wagenknecht ein Gespräch geführt.
Kann man das so nennen?
Und ich liebe das, also nur meinen Hintergrund kurz. Ich lade mir mal Podcasts runter, die werden automatisch runtergeladen, denen ich folge. Und wenn ich im Flugzeug arbeite und dann meine Pause habe und dann schlafen kann in unseren Betten, dann höre ich immer Baywatch Berlin. Mhm. Und wenn das aufhört, dann laufen die anderen Podcasts, die runtergeladen sind. Und ich wachte irgendwann so mittendrin auf in meiner Pause und hörte nur, wie Paul ihr immer wieder widersprechen musste.
So, okay.
Nein, nein, Frau Wagner. Und es war so unterhaltsam.
Hat dich ein bisschen aus der Schlafruhe gebracht.
Ich bin wirklich mit so einem Lächeln aufgewacht, weil es so amüsant war, wie oft er eben widersprochen hat. Und ich dachte mir so, ja, aber genau so läuft's. Und was ich dir auch nach diesem Gespräch gesagt habe, ist, dass Sarah Wagenknecht dieser Boyfriend ist, der, während du selbst explodierst als Partnerin, komplett die Ruhe bewahrt und so frustrierend ruhig bleibt, das ist ja ganz schlimm, wenn du das Gefühl hast, dass jemand da einfach komplett Bullshit redet und wirklich die Wahrheit verdreht, um Talking Points zu haben, und so muss sich Paul gefühlt haben, und dann aber er auch wirklich konsequent ihr widersprochen hat, sie aber auch wirklich Teflon. Kein Hauch von Schweiß und Unruhe hat sie ihr Ding einfach da durchgezogen. Ich dachte mir so, beide machen eine echt gute Figur in diesem Gespräch.
Die unbequeme Meinung.
Ich war gesünder, als ich noch Heroin genommen habe. Schönes Zitat von Pete Doherty.
Ist das von dir?
In der bunten. Ja, genau. Jetzt ist das Geheimnis, warum ich seit Jahren auf 75 Kilo bin.
Skandal. Wie schaffen Sie so viele Podcasts, Herr Beisenkerz? Ja, hey, das ist gut, Alter.
Hast du mich gerade Beisencamper genannt?
Beisenkerz.
Herr Beisenkerz. Skandalmusiker Pete Doherty hat mit den Drogen Schluss gemacht. Doch nun steht er vor der nächsten gesundheitlichen Herausforderung. Für die notwendige Lebensumstellung fehle ihm allerdings die Disziplin. Er hat wohl das Saturday Magazine des Guardian, den hat ein Interview gegeben, sagte, bei mir wurde Typ 2 Diabetes diagnostiziert und im Moment fehle ihm die Disziplin, um seinen Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen. Er sei einfach ein bisschen ein Vielfraß. Ich zitiere das hier. Der 44-jährige The Libertines-Sänger hat bereits einen großen gesundheitlichen Kampf hinter sich. Die Drogensucht, einschließlich Crack und Heroin, soll er vor 3 Jahren überwunden haben. Nach eigenen Angaben trinkt er aber noch Alkohol. Ich habe die wichtigsten Gifte aufgegeben und meine Gesundheit damit verbessert, fasst er in dem Interview zusammen. Leicht resigniert fügt er hinzu, dann wird einem gesagt, dass Alkohol, Käse und Zucker genauso schlecht sind und dass man gesünder war, als man auch Heroin genommen hat.
Deine Blutwerte waren viel besser.
Das ist natürlich das, was der Hausarzt einem in der Regel empfiehlt. Niki, pass auf, wir wissen ja beide,
ich will nichts hören.
Du ernährst dich wirklich extrem viel von Lakritz und Weingummi und wir machen uns hier alle im Haus große Sorgen. Du bist Diabetes Typ 4, das wissen wir alle. Du wirst irgendwann aufstehen, deine Beine werden einfach schwarz da liegen bleiben im Bett. Wenn du so eine Spritze. Erzähl doch mal bitte, mit wem du irgendwann mal verwechselt wurdest. Erzähl das mal. Das passt wirklich sehr, sehr gut zu dem Thema.
Achso, ja, im Club, als jemand meinte, du erinnerst mich an diese Sängerin. Und ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Star, irgendjemand Cooles. Und dann kam, Amy Winehouse. Also, toll. Okay, ich sehe aus wie ein Crack-Junkie. Dankeschön.
Ja, naja, aber man muss dazu sagen, also das Problem, das habe ich hier in dem Podcast irgendwann schon mal gesagt, und so langsam wirkt es so, als würden wir hier eine Kampagne zugunsten von Heroin fahren. Das meine ich gar nicht. Aber wenn es halt sehr, sehr reines und gutes Heroin ist, das schlechte Heroin, das gestreckte, das ist ja oft das Problem.
Soll es jetzt eine Botschaft an Lauterbach sein?
Ja, also der nächste Move, also ich habe die Studie gelesen. Heroin. Also ich mache einen Deal mit Cem Özdemir. Also es kommt auf alles, was Zucker hat und Haribo und Katjes, da kommt jetzt der Button drauf. Leute, nein, oh nein, oh nein. Aber wir geben das Heroin frei.
Also wenn man verantwortlich damit umgeht, meinst du?
Gibt es in Rewe,
gibt
es an der Schluckerkasse, von an der Quengelkasse, gibt es Quengelware, gibt es das. Dann sagt die Mutter, sagt zu dem kleinen Justin. Also pass auf, ich mache mir große Sorgen. Nix da. Da sagt der Mutter, sagt, pass mal auf, der Kinderbueno, das ist pures Gift für dich. Wir ziehen, wenn wir zu Hause sind, kriegst du da deine Spritze. So, was denn? Ist das jetzt etwa auch schon wieder nicht in Ordnung?
Der Trick der Woche.
Wir bleiben im morbiden Bereich. Geschoss aus Waffe von Lennon-Attentäter wird versteigert. Nord24, ein wahres Sammlerstück in einem Auktionshaus im Norden Englands, wird in der kommenden Woche das Geschoss der Waffe versteigert, mit der Ex-Beatle John Lennon ermordet wurde. Das Sammlerobjekt soll angeblich so 1500 bis 2000 Pfund bringen. Das samt Patronenhülse und Erinnerungsfoto gerahmte und auf 1984 datierte Stück gehörte einem britischen Polizisten.
Also zwei Fragen.
Ja.
Wer gibt Geld dafür aus? Mhm. Und zweitens,
Fans, richtige Fans.
Ja, aber
halt.
Wie willst du das deinen Mitmenschen beibringen, dass du dafür Geld, also so bist du dann stolz drauf? Hier, guck mal, ich hab die
Guck mal, was hier hängt. Weißt du, wer das Ding im Kopf hatte? Hör mal, tipp mal, wer das Ding im Kopf hatte.
Was gibt es noch alles? So Elvis Klo oder
das
so?
Das Klo von Elvis.
So ein Aneurysma.
Natürlich die Brezel, die George W. Bush fast umgebracht hätte.
Das Ei von Prodigy.
Das Ei von Prodigy, von Mobb Deep, an dem Prodigy. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut.
Aber
und natürlich jetzt das Auktionshaus Sotheby's. Was Sie hier sehen in dem Eimer, das sind die 2 Liter Kotze, an denen Keith Moon von The Who erstickt ist.
Oh mein Gott.
War übrigens nicht seine Kotze, an der er erstickt ist. Ja.
Er ist an seiner eigenen
Kotze. Er ist an seiner eigenen Kotze erstickt, ja. An welcher denn sonst? Hast du irgendwann.
Ja, ich habe dir gesagt, so das einzige Mal, wo ich so Interesse an etwas hatte, war, als Michael Jackson gestorben ist und wie sein Arzt, Dr. Murray.
Konrad Murray.
Genau, der hatte ihm ja Propofol verabreicht.
Richtig, der Satz fängt interessant an, Niki. Führe bitte aus.
Vorher habe ich diesen Begriff noch nie gehört, Propofol, und da dachte ich mir, ich mit meinem Jetlag immer und meiner Schlaflosigkeit. Oh, das hätte ich.
Na, das finde ich das Propofol.
Das Propofol hätte ich Jeko doch mal. Das hätte ich echt gern mal aus. Also, da hättest du bestimmt so ein Good Night Sleep.
Bitte schön, Elli, jetzt besorg uns mal das Propofol. Ich habe solche Schlafstörungen. Das ist ja wunderbar.
Aber auch
schau
da
mal, wie
verantwortlich damit umgehen, bitte.
Ja, natürlich.
Nur so ein Good
Diese
Night
Folge
Sleep.
Kriegt sowieso eine Triggerwarnung. Das ist die letzte Folge, meine Damen und Herren.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ex-Frau hatte ihn betrogen. Hammer, Heiko. Zahlt Pornostrafe. Hab die Meldung noch gefunden, die fand ich einfach toll. Sie hat ihn betrogen und hinter seinem Rücken Pornos gedreht. Er hat aus Wut das gemeinsame Liebesnest zerstört. Hammer, Heiko, zerkloppte das ganze Haus in 8 Stunden. 300.000 Euro Schaden. Und dann hat er diese Pornos, die sie gedreht hat, wohl an ihren Cousin weitergeleitet. Und deswegen sollte er einen Strafbefehl zahlen, 2.400 Euro. Hat er wohl Widerspruch eingelegt, jetzt fügt er sich aber und zahlt die Strafe. Und er meint, er hätte also diese Videos nur an den Cousin weitergeleitet, um die Echtheit zu überprüfen.
Hast du das Foto von ihm gesehen?
Ja, sicher.
Sieht so richtig selbstgerecht aus. Er ist so richtig stolz auf
das
Gestern.
Hammer, Heiko, fantastisch. Er ist für mich so ein bisschen so der kultige Typ, wie dieser eine LKW-Typ, der zu den Klimaklebern gesagt hat, ganz froh sein, dass ich heute schon gut gebumst habe, sonst würde ich euch... Das sind so Typen, die Bild-Zeitung dann immer dann in so ein Tonstudio holt und dann mit denen so eine Single für Malle aufnimmt. Also ich bin ja 100%ig sicher, das dauert maximal noch 3 Wochen und dann hat Hammer Heiko eine eigene Single für den Ballermann. Die Saison geht doch auch wieder los.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
So, jetzt aber richtig. Post von Wagner. Liebe Warnstreiks! Als wären wir nicht alle mit unseren Nerven runter. Nächste Woche Donnerstag und Freitag fährt kein Bus, keine U-Bahn, keine Straßenbahn. Unser selbstbestimmtes Leben steht still. Was für eine Zeitverschwendung.
die Mutter, die ihr Kind nicht rechtzeitig zur Kita bringt. Ein Sohn, der zu seinem Vater ins Krankenhaus will. Ein Angestellter, der um 8 Uhr im Büro sein muss. Sie alle stehen am Straßenrand. Sie alle sind Deutschland. Verdi hat zum Streik aufgerufen. Verdi kämpft um mehr Löhne, kürzere Arbeitszeit, mehr Urlaub. Ja, kämpft. Aber nehmt uns nicht als Geisel. Eure Verhandlungspartner warten nicht auf den Bus. Sie fahren in Limousinen mit Chauffeur. Ihre Autos parken auf reservierten Parkplätzen. Wenn ihr wollt, liebe Busfahrer, würde ich euch sofort 20 Euro aus meiner Tasche zahlen. Es ist kalt. Ich friere. Hilfe. Kommt endlich. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Vor allem, als würde er in seinen 240 Quadratmetern in Charlottenburg jeweils Bus fahren.
Eine U-Bahn.
So. Ja, heute noch ein Fahrer vom Springer-Konzern, aber trotzdem, mir gefällt's. Er sagt dem einfach, der Busfahrer.
Er identifiziert
so,
sich einfach mit.
Ja,
uns
das
halt,
los. Ist ein ist Mann, das ist einer für die Leute. Bitte, ne? Das ist so einfach. Übrigens, gibt es irgendwas, was du Lars Klingbeil, dem SPD-Chef, mitteilen möchtest? Der kommt nämlich heute Abend zu mir zur NTV. Möchtest du ihm irgendwas sagen?
Ob sie ab jetzt weniger streiten wollen in der Ampel?
Na, die Frage, die wird er natürlich mit Ja beantworten. Nur um 12 Stunden später Kubicki zu haben, der von irgendeiner AIDA herunter sagt, also leider, leider müssen wir
Lars wäre der
mit
bessere
Cannabis nochmal.
Lars wäre der bessere Kanzler.
Ja, sowieso.
Liebe Grüße. Bleib gesund.
Tschüss. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.